Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist Montag, der 24. Oktober 2022 und es beginnt komplett überraschend eine neue Woche. Und bevor wir uns dieser widmen, müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen. Es tut mir leid, aber aufräumen ist wichtig. Nicht nur bei kleinen Kindern, räum dein Zimmer auf. Nein, auch hier, denn es war ein spektakuläres Wochenende. Und ich sag mal, wir schauen in mein altes Heimatbundesland Baden-Württemberg, aber nicht in meine Heimat Baden, sondern wir schauen zu den Bösen, also zu den anderen, also zu den Schwabinnen, ja. Und wir reden jetzt nicht über den Prenzlauer Berg, nein, wir reden über den kleinen Prenzlauer Berg. Tübingen, das Vorbild des Prenzlauer Bergs. Damit fangen wir heute an. Warum? Da wurde gewählt am Wochenende.
Das Gesetz für den Kommunalbeamten sagt, wenn ein Oberbürgermeister 16 Dienstjahre hat, Haken dran habe ich, und das Alter von 47 Jahren überschritten hat, das können Sie überprüfen an der Haarfarbe, ist mir auch schon gelungen, ja, dann darf er, wenn er nicht mehr weiter amtieren kann, unmittelbar sofort in Pension. Das heißt, wenn Sie mich nicht mehr wollen, bin ich ab 11. Januar Pensionär und dann gehe ich Fahrrad fahren, habe viel Zeit für meine Kinder und keine finanziellen Sorgen.
Ja, und dann lebe ich im Grunde auf Ihre Kosten, ohne etwas zu leisten. Also als Leistungsverweigerer für die Allgemeinheit, wo mich bezahlt. Leiste ich nichts. Wollt ihr das, dass ich nichts mehr leiste? Hanoi, dann wählet ihr besser mich. Ja, so sprach Boris Palmer und man kann sagen, er presste schon fast seine Wähler in Tübingen. Seit 16 Jahren ist er Oberbürgermeister von Tübingen. 16 Jahre. Ja, ich halte mich jetzt zurück mit einer Helmut Kohl oder Angela Merkel Parodie. Gut, ne? Boah, schon im ersten Fettnäpfchen der neuen Woche erfolgreich entkommen. Ja, 16 Jahre ist er Oberbürgermeister und will das auch noch ein bisschen bleiben. Und wohlgemerkt muss man sagen, so wie er gerade hier gesprochen hat im O-Ton, hat er vor der gestrigen OB-Wahl gesprochen. Und so leicht wird sich der Boris nicht zur Ruhe setzen, denn das kam hinter dem, was wir eben gehört haben.
Ich würde aber als Schwabe trotzdem dazu raten, zu sagen, das ist ein bisschen früh, der soll noch was schaffen für sein Geld.
Und die Schwaben sagen, ja stimmt, so leicht kommt der uns nicht davon, gell? Ganz ehrlich, ich würde den nicht wählen, ich mag den nicht, sagen Schwaben gern, ich kann den nicht leiden. Aber ich wähle ihn, einfach weil er noch was schaffen soll, einfach nur, weil er sich nicht zur Ruhe setzen soll auf meine Kosten. Also wähle ich den, ich will den nicht, aber ich wähle den nur, damit er nicht weg ist, also damit er nicht daheim ist. Deswegen wähle ich den. Ja, so in etwa muss man die Logik der Tübinger verstehen. Und also trat Palmer wieder an und nicht für die Grünen. Ja, das muss man dazu sagen. Seine Mitgliedschaft dort ruht nämlich noch bis Ende nächsten Jahres. Also ist so eine Art Beurlaubung der Mitgliedschaft, so muss man es wahrscheinlich sagen. Ein Kompromiss, nachdem die Grünen ihm Anfang des Jahres wegen angeblich rassistischer Äußerungen mit Parteiausschluss gedroht hatten. Die Grünen schickten jetzt aber selber eine Kandidatin ins OB-Rennen.
Das Hauptding ist der Politikstil. Also ich trete genauso für die grünen Werte ein, ich gehe genauso in die Umsetzung des Klimaschutzprogramms, das vom Gemeinderat beschlossen ist. Aber ich möchte auch noch andere Themen einbringen. Soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz verknüpfen, ist mir total wichtig.
Mann, oh Mann, Ulrike Baumgärtner von den Grünen. Da geht ja mal eine, sagen wir mal, richtig aus sich raus im Wahlkampf. Ja, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Kampagnenslogan: Ist mir echt total wichtig, gell? Nein, ist mir echt total wichtig, ne? Sorry, dass ich jetzt hier so einen Müslifresser parodiere, aber anders geht's nicht. Oder nehmen wir die Kandidatin der SPD, Sophie Geisel, die übrigens so klang.
Es scheint viele zu geben, die noch überlegen, und es gibt aber durchaus etwas, was ich als Wechselstimmung bezeichnen würde.
Aha, also eine unentschiedene Wechselstimmung. Also man weiß nicht, ob er den Wechsel will, aber er klingt gut. Vielleicht kann man's so zusammenfassen. Und wie immer, wenn man nicht weiß, was man will, kommt es auch nicht zu dem, wovon man gar nicht wusste, ob man es wollte. Könnt ihr mir folgen am frühen Morgen mit so komplexen Zusammenhängen? Es tut mir leid, ich wollte eigentlich leichter in diesen Tag einsteigen, aber verdammt nochmal, Tübingen hat den Morgen versaut. Palmer wiederum dagegen sah das Ganze eher so.
Mich treibt es um, dass unsere Generation diese Welt systematisch zerstört und ich will dagegen was tun. Und da werden Sie mich auch nicht leise erleben, das kann ich halt nicht, weil ich Ihnen gerne gestehe, dass ich impulsiv bin. Und das ist das, was mich vorantreibt. Ich bin Politiker aus Leidenschaft, weil ich für Themen brenne und nicht, weil ich ins Fernsehen will.
Ja gut, also als jemand, der ihn schon in der eigenen Fernsehsendung hatte. In meiner, nämlich im ersten, muss ich sagen, also so viel hat er nun doch nicht gegen das Fernsehen und er kann sich da auch verdammt gut inszenieren. Ja, und jetzt ratet mal, wer am Ende gewonnen hat in Tübingen. Richtig, Boris Palmer, absolute Mehrheit im ersten Wahlgang. Das ist mal eine Klatsche für die HerausforderInnen und heißt, Palmer bleibt weitere 8 Jahre Oberbürgermeister von Tübingen, wird es also am Ende 24 Jahre sein. Und warum erzähle ich euch eigentlich so ausführlich, wer in Tübingen Oberbürgermeister wird, in diesem verdammten Kaff, das wirklich keine Sau außerhalb von Tübingen und vielleicht Reutlingen interessiert? Wen interessiert das denn, könnt ihr sagen? Ich verrate es euch. Wir können Grundsätzliches von dieser Oberbürgermeisterwahl in Tübingen lernen, auch weit über die Grenzen dieses kleinen harmlosen Städtchens hinaus. Und ich möchte euch kurz meine Lehren zuteilwerden lassen. Erstens, Boris Palmer hat im Gegensatz zur vorherrschenden Twitter-Meinung hier gewonnen, weil er das gemacht hat, was seine Wähler vollkommen zu Recht von ihm als Oberbürgermeister erwarten, nämlich überzeugende Kommunalpolitik. Und zwar grüne, überzeugende, nachhaltige Kommunalpolitik, muss man sagen. Er hat nicht gewonnen, und das ist die zweite Lehre, weil die Mitte, die ihn gewählt hat, neuerdings nach rechts gerückt ist oder heimlich rassistisch ist und ihre rassistischen Stereotype hier ausleben will, indem sie einen ehemals oder vorübergehend ruhenden Grünen wählt. Nein, Boris Palmer ist trotz allem, was er so gesagt hat, kein Rassist. Auch wenn ich wirklich vieles von dem, was er geschrieben hat, nicht teile. Und auch von dem, was er gesagt hat. Und wo ich oft denke, mein Gott, was ist denn in dich gefahren? So doof kannst du nicht sein. Ich teile das nicht. Aber trotzdem ist Boris Palmer kein Rassist. Und dritte Lehre, eine Partei wie die Grünen. Und jetzt aufgeräucht, Robert, Annalena, Ricarda und wie sie alle heißen, Omid. Und Jürgen Trittin, alle. Eine Partei wie die Grünen könnte eines verstehen nach dieser Oberbürgermeisterwahl in Tübingen, nämlich, dass sie von einem Palmer nur lernen und profitieren kann. Er ist auf der einen Seite ihr strebsamster Schüler und zugleich aber ihre größte Provokation. Das ist schwer auszuhalten, das kann ich schon nachvollziehen. Aber trotzdem sage ich, Demokrat sein heißt, das alles als lebendige Herausforderung und nicht als Verrat oder Blasphemie an den sogenannten eigenen Idealen zu sehen. Ansonsten muss ich sagen, habe ich da keine Aktien drin und das Wort Palmer ist für mich sowieso schon längst besetzt. Palmer, Palmer, Palmer de Mallorca. Palmer, Palmer, Palmer de Mallorca. Sorry, aber Entschuldigung, der Karlauer musste sein. Bitte verzeiht mir, aber es war jetzt schon so viel harter Tobak heute Morgen, inhaltsschwer und Palmer und die philosophische Bedeutung von Palmer, da muss man auch mal sowas machen, oder? Und ganz ehrlich, zum Wochenstart zwischendurch auch mal ein bisschen Spaß und nicht nur Content ist auch wichtig, oder? Was ist noch am Wochenende passiert? Ach ja, die Ampel. Der ein oder andere wird sich an dieses komische Bündnis erinnern, das aus SPD, Grünen und FDP besteht. Das sind die, die in Berlin so tun, als würden sie zusammen eine Regierung bilden. Sie bilden eine, aber mehr so als drei Einzelparteien, die leider irgendwie in eine WG gesperrt worden sind, in die sie nie wollten. Kaum irgendwas von dieser Gemeinsamkeit und diesem Zusammen stimmt nämlich bei den dreien. Aber vielleicht lassen wir das einfach. Also die Ampel will die Gaspreisbremse jetzt vielleicht doch nicht erst zum März einführen, wenn der Winter sowieso schon vorbei ist. Was für eine geile Idee von der Ampel. Ist eigentlich fast eine komödiantische Idee. Hätte ich drauf kommen können, ne? Aber vielleicht aber endet jetzt die Comedy und es geht schon im Januar los. Hat der Bundeskanzler auf jeden Fall am Wochenende gesagt.
Wir werden viel Geld einsetzen, um mit Strompreisbremse und Gaspreisbremse dafür zu sorgen, dass für die Unternehmen, für die Bürgerinnen und Bürger die Preise so lange bezahlbar bleiben, wie sie ansonsten zu hoch sind.
Ganz ehrlich, nach solchen Sätzen muss ich sagen, für mich als Quatschmacher und Komiker ist Scholz ehrlich ein Segen. Solche Sätze kannst du dir doch einfach nicht ausdenken. Wir hören noch mal in den schönsten Teil des Satzes rein.
Die Preise so lange bezahlbar bleiben, wie sie ansonsten zu hoch sind.
Moment, das muss ich noch mal wiederholen, damit wir es alle verstehen. Die Preise so lange bezahlbar zu halten, wie sie ansonsten zu hoch sind. Hä? Also ich habe das jetzt 10-mal hintereinander gehört, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe. Und ich muss sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Die Preise so lange bezahlbar zu halten, wie sie ansonsten zu hoch sind, das ist ja fast stauben nicht mehr. Also die Preise müssen sie so halten, wie sie wären, wenn sie so wären, wie sie sein sollten, aufgrund der Entwicklung. Aber wenn sie das nicht wollen, müssen sie die niedriger. Aber niedriger geht nicht, weswegen wir sie dann doch so, wie sie nicht sollten, halten. Ich halte jetzt an. Ja, hoffentlich. Zum Glück gibt es ja noch Christian Lindner als Finanzminister, der dazu sicher kompetenter und vor allem verständlicher Auskunft geben kann.
Da gibt es technische Fragen, die zu lösen sind. Nicht politische, sondern technische Fragen. Und wir wollen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass Existenzen gesichert werden.
Was? Existenzen sichern mit technischen Fragen? Ich dachte immer, Existenzen sichert man, indem man die technischen Fragen irgendwie überwindet. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Kann denn nicht wenigstens einer der Ampeljungs mal konkret auf die Frage antworten, ist die Gaspreisbremse jetzt ab Januar schon machbar oder nicht? Herr Klingbeil?
Machbar, okay, aber ist das auch politisch das Richtige? Und da frage ich mich schon, ohne dass ich jetzt eine konkrete Antwort heute geben kann, was machen wir eigentlich in der Phase Januar, Februar? Das wird uns in kurzen, schnellen Beratungen im November im Parlament beschäftigen.
Geil, drei Leute gefragt, keine Antwort gekriegt. Vielen Dank dafür. Und hier zitiere ich Klingbeil, da frage ich mich dann schon, wie wäre es denn zum Beispiel mit einer allgemeinen Mehrwertsteuersenkung ab Januar? So für 6 Monate. Ging doch in Corona-Zeiten auch. Und liebe Ampel, muss euch wirklich jetzt ein CDU-Mann sagen, was Phase ist? Etwa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther?
Eine Mehrwertsteuersenkung ist unbürokratisch möglich und mein Eindruck war, dass das auf Bundesebene jetzt sehr ernsthaft geprüft wird und das wäre sehr wünschenswert, wenn das auch kommen würde.
So, machen wir erstmal Haken dran. Das sollte für heute zu dem Thema reichen. Aber Moment, stopp. Einen haben wir noch vom Wochenende, da kommen wir nicht drum rum. In Potsdam haben nämlich gestern Aktivisten, sagen wir eher sogenannte Aktivisten der sogenannten letzten Generation, ein Gemälde von Monet mit einer zähflüssigen Substanz attackiert und sich dann am Boden festgeklebt. Angeblich handelte es sich bei der Substanz um Kartoffelbrei. Und das 100 Millionen Euro schwere Gemälde soll dadurch nicht beschädigt worden sein. Da habe ich mir doch gestern Abend mal so spontan die Frage gestellt, Moment, echt jetzt? In fucking Potsdam hängt ein echter Monet? Der hätte ich in Paris erwartet und in Berlin und in London und sonst wo, aber doch nicht in Potsdam. Doch, tatsächlich. Aber mal ehrlich, liebe Leute, in London haben Aktivisten vergangene Woche Tomatensauce auf einen Van Gogh geschüttet, jetzt Kartoffelbrei auf einen Monet. Geht man denn so mit Lebensmitteln um? Entschuldigung, wenn ich hier so aggressiv werde, aber die Frage ist mir wirklich wichtig. Und was für eine Welt wollt ihr Klebefuzzis eigentlich, wenn der Klimawandel doch noch aufgehalten wird, wie ihr es ja die ganze Zeit anschrebt? Welt gerettet, aber Kunst im Arsch? Ich sag's euch im Guten. Das ist, mit Verlaub, ziemlicher Schwachsinn. Scheiße, schon wieder so ein meinungsstarker Podcast am Montag. Und dabei wollt ihr doch smooth einsteigen. Naja, dann wird's jetzt eben ein bisschen harmloser.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
So, gucken wir mal, ob der Blick nach vorne erfrischender ist. Und siehe da, ist er.
Ich mache sonst Sportschau, genau. Aber jetzt interessiert mich meine Heimat. Wenn die USA sich nicht eingemischt hätte.
Russland ist für uns immer noch symbolisch der Garant des Friedens. So haben wir das gelernt.
Das sind ja auch Demütigungserfahrungen.
Ausschnitte aus einem Film von Jesse Wellmer, die kennt ihr, hat früher mal hier bei uns bei Radio 1 die Bundesliga-Sendung Arena Liga Live moderiert. Heute, haben wir gerade gehört, moderiert sie die Sportschau im Ersten und sie stammt aus Güstrow im Osten und hat sich jetzt auf eine Reise durch den Osten begeben mit sehr persönlichen Begegnungen und immer mit der Frage, warum haben viele Menschen im Osten ein so ganz anderes Weltbild, eine so ganz andere Sicht auf Russland und damit auch auf Putin und den Krieg in der Ukraine als viele im Westen. Russland, Putin und wir Ostdeutsche heißt die Doku von Jesse Wellmer und läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten und jetzt schon in der ARD Mediathek. Lohnt sich? Bitte reingucken. Na, was heißt hier bitte? Befehl! Der Krieg in der Ukraine ist noch immer in vollem Gange und doch machen sich manche schon Gedanken über die Zeit danach. Stichwort Wiederaufbau. Heute beginnt in Berlin das 5. deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum, das sich genau damit auseinandersetzt. Das Motto lautet Rebuild Ukraine. Und eingeladen hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Und ich zitiere mal den ersten Satz aus der Pressemitteilung. Da heißt es, Achtung, Waschzettelalarm, aber trotzdem interessant. Die deutsche Wirtschaft steht bereit, beim Wiederaufbau der Ukraine eine führende Rolle zu übernehmen. Zitat Ende. Wow, sicher gut gemeint. Wollen wir mal so annehmen. Das alles klingt jetzt mir persönlich doch zu prätentiös. Nach dem hier. Money. Und damit anderes Thema.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 497, denn 497 Tage liegen zwischen dem hier.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Jebsen ist Verschwörungstheoretiker. Der wohl erfolgreichste in Deutschland.
Das also begann vor 497 Tagen und jetzt gibt's das hier.
This is a message to Vladimir Putin.
Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem Hacker-Kollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute?
We are Legion.
Das ist der neue Podcast von Keschrau Beros, dem Macher des wirklich völlig zu Recht preisgekrönten Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Falls ihr diesen Podcast noch nicht gehört habt, bitte hört ihn euch an. Ich habe ihn wirklich, ja, ich muss sagen, weggebinged, wenn man das bei Podcasts so sagen kann. Wirklich sensationell gut. Und jetzt kommt sein neues Werk, heißt Legion Hacking Anonymous und ist eine Recherche über das Hacker-Kollektiv Anonymous, dessen Hacker seit Beginn des russischen Angriffskriegs die Menschen in der Ukraine unterstützt.
Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute?
We are Legion.
Und sind auf eine Geschichte gestoßen voll verdeckter Operationen, Spioninnen und Menschen, die online in den Krieg ziehen.
But I don't care even if I die doing what I do.
Legion, Hacking Anonymous. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.
Genau, und zwar seit gestern. Und dass ihr Podcasts hört, das beweist ihr ja auch gerade, indem ihr diesen hier hört. Also hört euch auch den anderen an. Lest ihr eigentlich noch Bücher? Ja, kennt ihr das noch? Ihr Podcast-Jünger? Den man hier nur mit Dokus und Podcasts irgendwie noch versuchen kann, die Welt schmackhaft zu machen. Kennt ihr das noch? Bücher, das analoge Zeug so richtig mit Umblättern und so und ne? Und ja? Okay, dann interessiert ihr euch auch für das hier.
Wach und wichtig. Das Interview.
So Leute, jetzt kommen wir zum Thema, zu dem ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis habe, Bücher. Ich muss gestehen, als ich ein Kind war, habe ich zunächst mal überhaupt nicht gelesen, habe mich nicht interessiert. Ich war ein Radio- und Fernsehtyp, also so ein audiovisueller Nichtleser. Also so ein Typ, wo man sagte, klar, dass der irgendwann beim Analphabeten-Medium Radio oder Fernsehen landet. Erst spät habe ich Bücher entdeckt und dann haben sie mich bis heute nicht mehr losgelassen. Und dafür gab es eine Einrichtung, die sehr geholfen hat, die Lörracher Stadtbibliothek. Liebe Grüße bitte. Stundenlang bin ich da durch die Gänge gezogen und habe mich beraten lassen und bin anschließend mit dicken Stapeln in den Urlaub gefahren. Und heute sprechen wir auch von Bibliotheken, denn seit 1995 gibt's den Tag der Bibliotheken in Deutschland und heute am 24. Oktober ist es wieder soweit. Was es damit auf sich hat, wie es den deutschen Bibliotheken geht und wie Bibliotheken den digitalen Wandel angehen, darüber spreche ich jetzt bei Wach und Wichtig mit Volker Heller, dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes, von dem ich jetzt erst erfahre, dass es ihn gibt. Guten Morgen, Heller!
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Herr Heller, eines vorweg, was ich wissen muss. Bibliotheken sind für mich immer mit Ruhe und Stille verbunden. Sie sind leidenschaftlicher Musiker und Jazzer. Heißt Ihre Band deshalb The Silent Jazz Ensemble, weil Sie sich einfach Ruhe wünschen in den Bibliotheken?
Nee. Der Bandtitel meiner Band war eher geprägt von Vorstellungen weiter Räume und Ruhepunkten da drin. Ein Stück weit hat die Musik das ja auch gespiegelt. Bibliotheken sind extrem vielseitige Orte geworden. Und diese Vorstellung, man betritt da die Kathedrale des Schweigens, darf sich nur sozusagen über die Bücher beugen in Ruhe und stiller Kontemplation und nichts darf diese Ruhe stören. Das ist vor allen Dingen in den öffentlichen Bibliotheken ein Bild, was gar nicht mehr zu unserer Gegenwart und zur Realität passt. Bibliotheken sind total quirlige Orte geworden, in denen Menschen sich treffen und begegnen und ja, sich auch Literatur ausleihen und auch zum Teil vor Ort lesen und arbeiten. Und dann gibt es ruhigere Zonen und es gibt extrem lebendige Zonen. Also wenn Sie manchmal durch unsere Kinder- oder Jugendbibliothek laufen, dann wünscht man sich ja manchmal schon fast Oropax, weil es so laut ist. Nein, das ist doch toll irgendwie, dass es diese lebendigen Begegnungsmomente genauso gibt wie die ruhigeren. Bibliotheken bringen eben diese ganze Vielseitigkeit von menschlichem Leben an einen Ort.
Wer kommt denn so vor allem in Bibliotheken? Sind es Senioren, sind es Studenten, sind es Kinder? Ich muss sagen, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, weil für meine Arbeit bin ich jemand, der sich kaum noch was ausleiht, sondern wenn, dann kaufe ich mir das alles oder lade es mir runter. Deswegen bin ich aus dem Geschäft ein bisschen raus. Beschreiben Sie mal.
Na, wir haben im Grunde den ganzen Querschnitt der Stadtgesellschaft oder überhaupt der deutschen Gesellschaft in den Bibliotheken. Von kleinen Kindern bis zu den Senioren ist alles vertreten. Es gibt manchmal eine kleine Delle sozusagen in der Altersgruppe derjenigen, die beruflich extrem eingespannt sind. Die haben einfach weniger Zeit, solche Angebote wahrzunehmen, wie wir sie in den Bibliotheken haben. Aber man kann wirklich sagen, wir bilden einen Spiegel der deutschen Gesellschaft ab. Vor allen Dingen übrigens auch, was den Migrationshintergrund angeht. Also ich will ein Beispiel sagen, wir haben in der meiner einen Bibliothek, in der Amerika-Gedenkbibliothek, haben wir 40% Nutzerinnen, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist für eine Kultur- und Bildungseinrichtung in Deutschland schon ziemlich sensationell, dass man so ein Spiegel eben auch der gesellschaftlichen Verhältnisse ist.
Was sind denn die Highlights des heutigen Bibliothekentags? Wie muss ich mir den überhaupt vorstellen? Also was machen Sie da? Feiern Sie da, zünden Sie Kerzen an und decken sich mit Büchern ein? Oder wie läuft das? Oder machen Sie einfach eine verrückte Party?
Also genau, das ist natürlich ein Feiertag. Der Tag der Bibliotheken. Und da sollen die Menschen kommen und feiern, dass es diese Infrastruktur gibt, die sie ja selber auch finanzieren. Das sagen immer, Bibliotheken gehören der Bevölkerung. Das ist jetzt ein Anlass, dieser Tag das auch nochmal zu feiern, dass man sich da selber gönnt, diese Infrastruktur da zu haben. Und natürlich auch sozusagen die ganz normale Arbeit, die wir jeden Tag die Woche dort machen. Und das ist eben von, sagen wir mal, unserem Standardangebot, Information und Medienleihe, auch Informationskompetenzschulungen, also viel im Bereich, wir nennen das dann Literacy-Schulungen, also sozusagen die Fähigkeit, souverän lesen und schreiben und verstehen zu können, Fake News von wahren News unterscheiden zu können, ganzes Stück weit Veranstaltungen, die auch in Richtung von Demokratiekompetenzbildung gehen, vom Repair-Café bis zum Coworking-Space, in dem gemeinsam gearbeitet wird an Ideen in Gruppen. Wir haben Leseklubs, die sich da treffen, Debattierclubs, also die ganze Breite von dem, was Menschen sich wünschen, wenn sie wissensbasiert miteinander in Diskurs gehen wollen oder sich selber bereichern wollen, den Geist erweitern wollen. Und all das tut man eben nicht mehr nur über Bücher. Also wir sagen dann immer, das Wissen der Welt steckt nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern auch zwischen zwei Ohren.
Jetzt ist es natürlich so, dass das Buch als Medium sich ja sehr verändert hat. Also ich sehe immer häufiger Leute, die ihr Kindle dabei haben und dort lesen und mich befremdet es immer noch ein bisschen. Muss ich sagen, ich habe immer noch gerne das Buch haptisch in der Hand. Ich bin da so ein bisschen von der alten Schule oder wenigstens als PDF, um Anstreichungen zu machen, um mir das zu merken, was ich da lese. Aber würden Sie sagen, diese ganze Entwicklung hat das Buch auch verändert? Also ist es noch das, was es früher mal war? Begrüßen Sie diese Entwicklung, dass viele Leute einfach auf dem Kindle lesen, sich was downloaden? Oder sagen Sie, das ist gerade für stationäre Bibliotheken eigentlich eher ein Problem?
Nee, ich finde das gar kein Problem, sondern es ist eine Erweiterung doch der Möglichkeit, an Wissen ranzukommen, an Kultur teilzuhaben. Und jede Erweiterung, jede Möglichkeit, die uns noch mehr Chancen dazu gibt, ist doch toll. Und in den Bibliotheken erweitern wir uns eben ähnlich. Also wir haben natürlich nach wie vor das gedruckte Buch vorrätig und unsere Besucherinnen lieben das ja auch. Insofern ist ja der Rückgang des gedruckten Buches in der Nutzung durch die Bevölkerung, das geht ja gar nicht wirklich zurück. Die Menschen lieben nach wie vor das gedruckte Buch, aber zusätzlich nutzen sie eben jetzt auch andere Möglichkeiten. Und das ist dann eben im Zeitalter der Digitalisierung die elektronischen Medien und die Möglichkeit eben, was weiß ich, über einen E-Book-Reader sich 10 Bücher mit in Urlaub zu nehmen bei 500 Gramm Gewicht. Was ja schon allein schon deshalb schön ist, dass man sich damit nicht so abschleppen muss. Das bieten wir in den Bibliotheken natürlich auch an. Also auch bei uns kann man digitale Medien ausleihen. Auch bei uns kriegt man E-Book-Reader auch zum Ausleihen, um das auch mal auszuprobieren, um das mal mit in den Urlaub zu nehmen und zu schauen, wie komme ich damit klar. Wir helfen den Menschen auch da dann, damit klarzukommen, also die E-Books da draufladen können und wieder abrufen können und so weiter. Wie wir überhaupt das Thema digitale Teilhabe als ein Schwerpunktthema bei uns auch haben in der Bibliothek. Wir wissen ja, dass ungefähr 20% der deutschen Bevölkerung nicht in der Lage sind, souverän Online-Transaktionen durchzuführen und gleichzeitig verlagert sich alles immer mehr ins Digitale. Also was machen wir mit den Menschen, die da Probleme haben? Die dürfen ja nicht einfach abgehängt werden und da sind Bibliotheken wieder ein Ort, der hilft, teilzunehmen am gesellschaftlichen Leben, indem man eben bestimmte Kompetenzen in diesem Bereich erwerben kann, sich dabei unterstützen lassen kann. Und das ist eine wichtige Aufgabe für uns.
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Bundesvorsitzenden des Deutschen Bibliothekerverbands, Volker Heller, heute zum Tag der Bibliotheken. Wie er schon sagte, ein Feiertag. Alles Gute, danke.
Ja, vielen Dank auch.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Marie Curie, Physikerin und Chemikerin. Ich habe gelernt, dass der Weg des Fortschritts weder kurz noch unbeschwerlich ist.
Ende der Denkpause.
Das war der Montag bei Wach und Wichtig. Ich finde schon wieder viel zu satirisch, viel zu journalistisch, viel zu hart, viel zu viel Inhalt. Ich sage voraus, morgen wird's besser. Und bis dahin lade ich mir Andrea Berg und Helene Fischer ein. In diesem Sinne, bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1-App und auf radio1.de.